Das Thema heute Morgen ist, der Heilige Geist ist dein ständiger Begleiter. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, das wäre also in Zahlen 1899, war die Pneumatologie, das ist das Fremdwort für die Lehre vom Heiligen Geist, so gut wie unbekannt. An was das lag, das weiß ich nicht. Aber in keiner Dogmatik, in keinen kirchlichen Lehrbüchern stand etwas über den Heiligen Geist. Nichts von der Taufe mit dem Heiligen Geist, nichts von den Gaben des Geistes und so weiter. Das änderte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also ab 1901. Es begann in Amerika, als Christen aus der Erweckungsbewegung anfingen, über den Heiligen Geist zu reden. Daraus entstand eine Heiligungsbewegung und als Folge die Pfingstbewegung. Sie stellten in ihrer Verkündigung den Heiligen Geist in die Mitte. Nun, da kann man natürlich ein bisschen die Stirn runzeln, denn erst gar nicht und dann voll. Wisst ihr, das ist so eine Sache, die wir gerne aufnehmen dürfen in unser Leben. Ein bekannter und von mir geschätzter Prediger, der sagt ja einmal, auf dem Pferd bleiben, weder links noch rechts runterfallen. Also das heißt in der Mitte. Aber das war so, Gott hat es zugelassen und interessanterweise hat sich diese Bewegung dann relativ schnell weltweit ausgebreitet. Später entstanden aus dieser Bewegung die Charismatiker, die sogenannten die neopfingstliche Bewegung. Jesus People, weiß nicht, ob jemand jetzt, der wesentlich jünger ist, als ich davon gehört hat, aber das war damals zu meiner Zeit, so am Anfang 70er Jahre, die Teestubenarbeit, David Wilkerson und so weiter und so fort, das sind alles bekannte Namen, die mit dieser Bewegung zusammen hingen. Unzählige Menschen wurden gläubig an Jesus Christus. Und die Gemeinde hat sehr viel davon profitiert. Bevor ich anfange, und das ist so meine Einteilung so ein bisschen heute Morgen, werde ich einige kurze Gedanken sagen über die Dreieinigkeit und dann einige Tatsachen über den Heiligen Geist selbst. Und dann möchte ich euch bitten, dass wir zusammen die Abschiedsrede Jesu hineinschauen. Das ist Johannes Kapitel 14 bis 16. Da sind einige Aussagen über den Heiligen Geist. Wie gesagt, wir werden das eine oder andere anschauen. Der Begriff Dreieinigkeit, den gibt es in der Bibel nicht. Alle Versuche, die ineinander gewobene, ineinander fließende und doch jeweils einzeln auftretende Existenz Gottes, ist für uns nicht zu erfassen. Alle Versuche, das erklären zu wollen, müssen notwendigerweise scheitern. Aber die Heilige Schrift lässt uns nicht im Die Heilige Schrift lässt uns nicht ganz und gar im Unwissen. Da kann man zum Beispiel eine gewisse Hierarchie erkennen. In Matthäus 28 ist vom Missionsbefehl die Rede und da heißt es, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie als erstes auf den Vater, dann auf den Sohn und dann auf den Heiligen Geist. Das Finale dieser Dreieinigkeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, finden wir in 1. Korinther Kapitel 15, da heißt es, denn alles hat er, der Vater, seinen Füßen unterworfen, den Füßen Jesu. Wenn es aber heißt, alles und dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der Vater, ausgenommen ist, der ihm, Jesus, alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, das ist auch wieder der Sohn, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott sei alles und in allem. Das ist das Ziel der Menschheitsgeschichte. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte überhaupt, dass Gott sei alles in allem. Es ist geradezu faszinierend, in der Bibel einmal nachzuforschen, wie die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zusammenarbeiten. Denken wir an die Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gott schuf, der Heilige Geist als Kraft über dem Allem war gegenwärtig. Aber von Jesus steht natürlich nichts, ja, denn der war ja im Alten Testament vorgeschattet sehr oft, wurde aber erst erklärt im Rückblick. Aber es gab Prophetien natürlich. Moses sagte, einen Propheten wie mich wird Gott der Herr senden. Das ist Jesus gewesen dann später. Oder die Verheißungen in Jesaja, ja, vom leitenden Gottesknecht. So, wo ist jetzt Jesus? Da müssen wir in Hebräer Kapitel 1 gehen, dass Gott vielfältig und auf verschiedene Art und Weisen durch die Propheten geredet hat. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Und am Ende dieser Tage durch den Sohn, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das heißt also, Vater hat durch seinen Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes die Schöpfung geschaffen. Ich habe gedacht, es geht auch so, aber ich setze mich mal lieber ein bisschen. Das, was mich aber noch mehr fasziniert, ist die Auferstehung Jesu. In Apostelgeschichte 2, da predigt der Petrus bei der Pfingstpredigung und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. In Johannes 10, da heißt es Vers 17, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus hat sich selbst auferweckt. Und dann der Heilige Geist in 1. Petrus Kapitel 3, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Wenn wir in der Bibel etwas über den Heiligen Geist lesen, dann ist es sehr oft im Zusammenhang mit Kraft und Vollmacht. Als Jesus die Versuchung beendet hatte, das heißt, er wurde versucht, als er die durchgestanden hatte, da heißt es, und er kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Oder Apostelgeschichte 1, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Also nochmal zusammengefasst, der Vater arbeitet durch seinen Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt habe ich vorher den Eindruck gehabt, als die Doris da ihre Eingangsworte sagte, dass sie in meinem Konzept gespiegelt hat. Denn ich hatte den ähnlichen Gedanken. Denn wenn wir an die Dreieinigkeit denken, können wir uns sehr wohl etwas von einem Vater und einem Sohn vorstellen. Schließlich haben wir alle einen biologischen Vater. Und Bezug nehmen darauf, heißt es im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und bei Jesus, na gut, da haben wir die Evangelien. Das sage ich jetzt aber nur in Klammer, weil das wäre wieder eine ganz andere Richtung. Paulus sagt mal, dass wir Jesus jetzt nicht mehr im Fleisch gekommen kennen. Aber lassen wir mal die Evangelien. Da erkennen wir Jesus, er hat den Vater geoffenbart. Und das ist, so ist es auch richtig. Aber gibt es Bezugspunkte zum Heiligen Geist? Manche meinen, wenn sie Geist hören, denken sie vielleicht sogar an ein Gespenst. Jedenfalls scheint es vordergründig nichts Greifbares zu sein, sondern eben ein Es. Dieser eventuelle Eindruck hat mit der geoffenbarten Wahrheit in der Heiligen Schrift nicht das Allergeringste zu tun. Gottes Wort beweist klar und deutlich, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammen und für sich alleine genommen Person sind. Nun, ich habe Plural benutzt und dann die Person Einzahl, das ist etwas holprig. Aber euch ist sicher auch schon mal aufgefallen, dass wir nie, obwohl uns das nie jemand beigebracht hat, dass wir nie beten und sagen, könnt ihr mir helfen? Ja? Versteht ihr? Kennt ihr, also ihr, die Dreieinigkeit, könnt ihr mir helfen? Sondern immer, wir sagen immer durchweg, und das schon seit wahrscheinlich der ganzen Kirchengeschichte, ich weiß es nicht, sagen wir immer du. Ja? Wir beten den Vater an, im Namen Jesu durch den Heiligen Geist, aber wir sagen immer du. Wichtig ist, und das ist das, was ich euch bitten möchte, euch zu merken, dass der Vater und der Sohn und eben auch der Heilige Geist Person sind. Denn, und das ist die Begründung, sie haben alle die Merkmale einer Person. Und wir sind ja, wir dürfen ja jetzt nicht von uns ausgehen, wir wurden ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wenn es um die Frage einer Person geht, dann ist Gott erst Person und dann wir anschließend. Ja? Der Geist Gottes ist weise, denn er hat Verstand. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das ist das erste Kriterium einer Person. Eine Person hat Verstand. Das zweite, er kann handeln, denn er hat einen Willen. 1. Korinther 12, denn alles aber wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jeden besonders aus, wie er will. Hier geht es um die Verteilung der Geistesgaben. Und drittens, also das zweite wäre, eine Person hat einen Willen. Gott hat ihn und wir haben ihn auch und der Heilige Geist auch. Und das dritte ist, er ist verletzlich, denn er zeigt Gefühl. Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Auch seine Namen bezeugen, dass er eine Person ist. Ihr kennt alle, oder habt das vielleicht schon mal gehört, dieses lateinische Sprichwort, Nomen est omen. Das ist eine Redensart, die besagt, der Name beschreibt auch diese Person. Und da gibt es ein, ja, leider ein negatives Beispiel eigentlich im 1. Samuel Kapitel 25. David bewacht mit seinen Mannen, mit seinen Kriegern die Herde von diesem Nabal. Er hat ein großes Schlachtfest und David schickt einige Leute zu diesem Nabal und sagt, jetzt haben wir euch die ganze Zeit bewacht, nichts wurde gestohlen, gebt uns mal ein bisschen was von eurem Geschlachteten ab und Gebackenen. Und der Nabal sagt, ja, ich glaube, es geht los, euch kenne ich ja gar nicht und schickt sie fort. David sagt, okay, Schwert umgegürtet, wir werden uns rächen. Seine Frau, die Abigail, erfährt davon, und sie nimmt Nahrungsmittel, ich denke, ihr kennt die Geschichte, hoffentlich, und geht David entgegen. Und dann dieser Dialog. Abigail sagt zu David, mein Herr ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal, also ihr Mann. Denn wie sein Name ist, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Nabal heißt Hoheit. Ich habe zu Hause ein Lexikon, die Namen des Ewigen, und da habe ich gelesen, dass für Gott 347 Namen und Bezeichnungen, für Christus 250 und für den Heiligen Geist 98 Namen und Bezeichnungen gibt. Fangen wir also mit dem ersten an, damit wir tatsächlich fertig werden heute. Der bekannteste ist Parakletos, der zu Hilfe herbeigerufene, der Tröster, der Anwalt. Und darüber erfahren wir eben einiges in den Abschiedsreden, in der Abschiedsrede Jesu in Kapitel 14 des Johannesevangeliums bis 16. Und das könnten wir mal gerade in die Wand werfen. Zunächst, wir müssen uns die Situation vorstellen. Ja? Die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Die haben Unglaubliches gesehen, Tote aufgeweckt, geheilt, Wunder getan, über Wunder, auf dem Schiff gewesen, Wellen schlagen über, Jesus sagt, schweig, verstumme, und das Meer war flach wie eine Scheibe, und ebenso auch wunderbare Worte gehört. Und jetzt sagt Jesus, dass er geht. Ihr könnt euch vorstellen, was das bei diesen Jüngern ausgemacht hat. Ja, was in aller Welt ist jetzt mit uns los? Ja? Was sollen wir machen? Wie geht es mit uns weiter? Etwa zurück zum alten Job? Wie später Petrus, ja, wo er sagt im Kapitel 21, ich gehe fischen, und die anderen sind mitgegangen. Ja. Und dann sagt Jesus zu ihnen in seiner Liebe zu ihnen, jetzt aber gehe ich hin zu dem, Kapitel 16, Vers 5, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Erschüttert bis ins Mark. Aber Jesus versprach ihnen einen Stellvertreter, einen Helfer und einen beständigen Begleiter. Kapitel 14, Vers 16, da heißt es, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Während Jesus hier auf der Erde lebte, da war er mal hier, war mal dort. Wenn er mit dem Boot über den See Genezareth übersetzte, dann war er nicht mehr am alten Ufer, sondern auf der anderen Seite. Und das hat sich nach Pfingsten grundsätzlich geändert. Denn seit damals ist der Heilige Geist nicht wie im Alten Testament auf den Menschen, manchmal meistens gekommen und wieder gegangen, sondern er ist auch nicht bei uns, der Heilige Geist, sondern er ist in uns. Das ist eine Gemeinschaft, die näher nicht sein könnte. Eine solche Gemeinschaft haben wir gar nicht mit einem anderen Menschen, wie mit dem Heiligen Geist. So vervielfältigt, nämlich nach Pfingsten in den Gläubigen, ist Jesus genauso gegenwärtig und genauso wirksam, als wenn er damals alleine als Person hier auf der Erde war. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, steht im Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und das gilt für uns heute hier in Ettenheim, dass wir in der Lage sind, größere Werke zu tun als Jesus, als die, die er getan hat, als er auf der Erde war. Ganz gleich, an welchem Ort dieser Welt heute Christen sich treffen, Jesus ist da, gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dein ständiger Begleiter. Wie ich schon sagte, haben die Jünger wunderbare Worte gehört, herrliche Wunder gesehen. Und als Jesus seinen Abschied ankündigte, da haben die sich wahrscheinlich gedacht, Ja, was ist jetzt mit all dem, was wir gehört haben? Wir werden das mit Sicherheit das Allermeiste vergessen. Aber auch hier hatte der Herr eine Hilfe bereit. Im selben Kapitel 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Stellt euch mal vor. Der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun ist es so, der Geist Gottes kann uns nicht an etwas, der Geist Gottes kann uns nicht an nichts erinnern. Sondern Jesus sagt, was ihr gehört habt, was ich euch gelehrt habe das und daran werde ich euch erinnern. Stellt euch vor, wir könnten nichts vergessen. Unser ganzes Leben lang hätten wir in Erinnerung jedes Wort, das wir geredet haben, das zu uns geredet wurde, jedes Bild, das wir gesehen haben, unser Gehirn würde implodieren. Ja? Deshalb ist es ganz gut, wenn man vergisst. Aber natürlich sollten wir nicht alles vergessen. Das Wort Gottes, wenn wir es lesen, ist lebendig und hat eine eigene Dynamik. Nun, ich habe in meinen über 50 Jahren, die ich jetzt gläubig bin, habe ich sehr, sehr viele Bibelverse auswendig gelernt. Und glaubt ihr, es stört mich nicht, dass ich mindestens 4/5 davon wieder vergessen habe. Und zwar, die Info war in meinem Hirn, ja. Aber wenn wir das Wort Gottes auswendig lernen, das lebendige Wort Gottes auswendig lernen, dann heißt es in den Sprüchen, dann schreiben wir das Wort Gottes auf die Tafel unseres Herzens. Und wisst ihr genau, das ist der Punkt. Jetzt kann uns der Heilige Geist erinnern. Ja, denn es steht auf den Tafeln unseres Herzens. Ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich Predigt vorbereite, sitze ich da und überlege, denke, bete und plötzlich kommt mir ein Bibelvers-Teil in den Sinn. Ja? Naja, das habe ich auch schon mal auswendig gelernt. Guck nach, wo es steht und kannst es tatsächlich für meine Predigt gebrauchen. Die Umstände und Zustände, in denen Angelika und ich im Moment uns befinden, die sind so, dass wir das schon zu tragen haben. Und wenn ich merke, unter mir wird es wieder schwammig, ja, und ich drohe unterzugehen, wenigstens ein bisschen, dann muss ich immer sehr beten und sage, Herr, halt mich fest. Und eines Tages sage ich, Herr, ich möchte dich bitten, dass du mich an einen Vers erinnerst, an dem ich mich in einer solchen Situation halten kann. Und zwar einen Vers, den ich auswendig gelernt habe. Ding! Psalm 27, Vers 14. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und glaubt es seit diesem Tag, wenn ich merke, es geht abwärts, sage ich, Herr, bitte, du hast es gesagt, daran halte ich mich. Gib mir ein starkes Herz. Mein Theologielehrer sagte einmal, wenn er ein Buch liest, betet er immer und sagt, Herr, hilf mir, das zu behalten, was ich noch gebrauchen kann. Das nächste, was wir sehen, ist, dass Jesus die Jünger indirekt aufruft, Zeuge zu sein für ihn. Wenn ich nicht die Welt, das ist der Kontext im Kapitel 25, Kapitel 15, Vers 24, so. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, das heißt die Pharisäer, die Feinde Jesu, die Feinde des Evangeliums, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Oft genug hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass sie das Kreuz aufnehmen sollen und ihm nachfolgen und sich auf Leiden einzustellen. Ohne Ursache wurde er hergehasst, ihnen bis zu uns heute wird es nicht anders ergehen. Wir brauchen uns nicht zu Schulden kommen lassen, trotzdem Bei uns geht es noch, aber in Ländern, wo Verfolgung ist, werden die Menschen gehasst um des Evangeliums willen. Und die Hilfe Jesu? Der nächste Vers, Vers 26, wenn aber der Geist gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen, der Heilige Geist. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Wenn wir, was auch immer, für und um Jesu Willen tun, sollten wir niemals vergessen, dass wir ein Werkzeug sind in der Hand dessen, der es benutzt. Der Heilige Geist ist der, der Zeugnis gibt, aber er braucht uns, um zu reden und um zu gehen. Das Gefälle vom Heiligen Geist zu uns in Bezug auf Zeuge sein ist überaus tröstlich. Matthäus 10, da heißt es, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das ist ein, wenn man sich so vorstellt, wir würden verfolgt, ja, müssten vor das Gericht. Das ist ein wahrhaft tiefgründiger Trost. Dass der geoffenbarten Wahrheit durch die ganze Kirchengeschichte hindurch angehalten hat bis heute, das beweist die Kirchengeschichte. Daran hat sich nichts geändert. Aber wir sind berufen, um im Namen unseres Herrn und in der Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis für Jesus zu sein. Die Frage ist, haben sich vielleicht die Jünger gestellt, warum muss eigentlich Jesus gehen, warum kann er nicht hierbleiben? Und Jesus sagt in Kapitel 16, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Dies aber sagte er von dem Geist, das ist jetzt in Johannes 7, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus nicht verherrlicht war. Das heißt also, der Geist konnte nur kommen nach einem gewissen Vorlauf, der begonnen hat mit der Himmelfahrt Jesu, mit der Rückkehr Jesu in den Himmel, und das können wir im Hebräerbrief nachlesen, und einiges im Himmel, sage ich jetzt mal, ja. Aber wie gesagt, ich möchte nicht jedes Mal wieder ein neues Fass aufmachen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Noch ein Gedanke. Jesus sagt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in Kapitel 14, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen Beistand. Nun, was heißt das? Das muss vor dem Heiligen Geist noch einen Beistand gegeben haben. Ja? Also wenigstens zwei, wenn Jesus sagt, ein anderer Beistand. Die Frage ist nun, wer war der Erste? Johannes Kapitel 2, da heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater. Selbe Wort im Grundtext, Parakletos, und da ist Jesus gemeint. Nun, wie ist Jesus unser Beistand geworden? Wie ist Jesus jetzt, und das hat, was ich vorher sagte, ja, das hat mit der Verherrlichung zu tun, dass Jesus mit seinem Blut in das Allerheiligste gegangen ist und dann Platz genommen hat zur Rechten Gottes mit aller Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er wurde Priester, hohe Priester, für wen? Für uns. Und wer das Alte Testament von euch schon gelesen hat, der weiß, der Priester war immer der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und Jesus ist jetzt zu dieser Stunde, zu dieser Minute unser hoher Priester vor dem Vater. Er ist unser Anwalt. Ja? Ein ganz profanes Beispiel, ich sündige und der Vater sagt, das war nicht gut. Also entschuldige, sage ich das so profan mit meinen Worten. Das war nicht gut und Jesus sagt, ja, das weiß ich, aber dieser Ewald Hutzenlaub, der ist erkauft mit meinem Blut. Seine Schuld ist vergeben. Versteht ihr? Das ist dieser hohe priesterliche Dienst Jesu, in sehr einfachen menschlichen Worten jetzt von mir ausgedrückt, den er für uns tut. Und ich schlage immer vor, das hohe priesterliche Gebet zu lesen. Wo steht's? Wer weiß es? Bitte? Johannes wo? Genau. Nach den Abschiedsreden kommt das hohe priesterliche Gebet. Und da könnt ihr mal lesen, wie sich Jesus für uns vor dem Vater einsetzt. Es ist der andere Beistand. Aber natürlich nicht nur er, sondern auch der Heilige Geist. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Verwendet sich von uns vor wem? Vor Gott dem Vater. Ja. Verwendet übrigens an dieser Stelle ist einmalig im NT und bedeutet bittend eintreten, für Fürsprache einlegen. Im Jahr 431 nach Christus fand ein Kirchenkonzil in Ephesus statt. Die Frage war, ob Maria nun Jesus den Menschen oder Christus Gott geboren hat. Dass man sich 400 Jahre später ungefähr nach der Himmelfahrt Jesu über dieses Thema gestritten hat, das ist verwunderlich und auch hier sehen wir eine Dynamik. Wir können das auch bei uns selber beobachten, dass das Geistliche erfordert Anstrengung, jetzt mit der Hilfe Gottes natürlich, nicht unsere eigene, Regina hat es gerade gesagt, ja, sondern es fordert eine gewisse Konsequenz auf unserer Seite, dass wir nämlich an Jesus bleiben, uns mit seinem Wort beschäftigen und beten. Aber das kostet Energie. Ja, man muss sich Zeit nehmen und so weiter. Damit wir oben bleiben und immer weiter nach oben gehen. Dass man sich 400 Jahre später über dieses Thema gestritten hat, das heißt, die Leute haben damals nicht mehr die Bibel gelesen. Ja? Denn die wussten damals, die Jünger wussten, dass Jesus ganz Gott war und ganz Mensch. Aber 400 Jahre später wussten sie es nicht mehr. Kurzum, das Ergebnis dieses Konzils war, dem Herrn sei Lob und Dank, dass man festgehalten hat, als Jesus auf der Erde war, war er ganz Gott und ganz Mensch. Und deshalb wurde die Maria auch die Gottesgebärerin genannt. Und da ist nichts Verkehrtes dran. Sie hat Jesus geboren als ganz Mensch und ganz Gott. Leider haben sich im Lauf der Kirchengeschichte die Prioritäten verschoben. Maria samt dem Wust an unheiligen Auswüchsen wurde wichtiger als Christus, den sie geboren hatte. Und wie treffend sind da die Worte aus Römer Kapitel 1 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer. Ich fasse zusammen. Der Heilige Geist ist nicht etwas, sondern eine Person. Und da wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, also nicht wir alle, sondern wir Wiedergeborenen, der Tempel des Heiligen Geistes sind, ist er unser Begleiter, unser ständiger Begleiter. Jesus sagt, nicht nur hier, sondern in Ewigkeit. Und wenn der Herr mich eines Tages in die Ewigkeit ruft, in dem Augenblick wird der Geist Gottes, der in mir ist, denn ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist bis auf den Tag der Erlösung. Und die Erlösung wäre in diesem Fall mein Sterben. Da wird der Heilige Geist meinen Geist und meine Seele nehmen, und so schnell können wir gar nicht denken, so schnell arbeitet auch das Internet nicht, bin ich in der Gegenwart Gottes. Mein Kittel, sage ich immer, der sitzt, der da vorne, der wird begraben. Aber der Ewald ist in der Ewigkeit. Dank meines Begleiters, unseres Begleiters, des Heiligen Geistes. Amen.